Herzlich willkommen, fühle ich mich vor allem. Danke vielmals, Kurt, für die weisen Worte. Also für mich als Pastor hat es keine Zeit gegeben, die so herausfordernd ist wie die, vor allem seit dem letzten Mittwoch. Und ich finde das unglaublich weise, wie ihr das macht. Betet für Joni, betet für Marcel, betet für den ganzen Staff, wie wir es gehört haben. Und denkt daran, alle Herausforderungen, die wir haben, sind nur zeitlich. Auch die Zertifikatspflicht, das hört irgendwann wieder auf. Aber das, was wir machen miteinander, die Einheit, das bleibt für ewig. Und darum danke vielmals für die weisen Worte. Jetzt bin ich unsicher, sollte ich auf Hochdeutsch predigen? Ist Schweizerdeutsch gut? Hey, danke, dass ich da bin. Ich bin nicht zum ersten Mal eingeladen und das erstaunt mich immer. Mein Name ist Boris Eichenberger. Ich bin verheiratet mit Martina. Wir haben drei Kinder, die von sich behaupten, dass sie gerade ein bisschen Eltern in einem schwierigen Alter haben. Ich leite mit einem genialen Team zusammen mit Vineyard Aarau und bin als Studienleiter beim IGW und durfte Andrea begleiten in den letzten Jahren ihrem Masterstudium. Sie hat übrigens eine fantastische Abschlussarbeit geschrieben. Sie ist erst gerade ausgezeichnet worden, die Abschlussarbeit. Ja, also gratuliere, Andrea. Genau, unterrichte noch Missionstheologie am TDS. Mission ist für mich ein Herzensthema, auch als Pastor. Ich turne immer wieder mal ein bisschen in gewissen Ländern der Weltgeschichte rum. Und bin darum heute Morgen eingeladen worden zu dem Gottesdienst weltweit. Möchte aber über einen Text reden, der vielleicht im ersten Moment nicht gerade unbedingt mit Mission zu tun hat, mit Grenzen überwinden zu tun hat, sondern vielmehr damit zu tun hat, Heime zu finden. Wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne Johannes 14 aufschlagen. Oder hier auf die Folie schauen. Es ist nicht ganz so gross rausgekommen, wie ich gehofft habe. Aber ich dachte, ich packe alle 7 Verse von dem Johannes 14 auf eine Folie. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollten wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Jetzt über Mission zu reden, wäre so verlockend, über den zweiten Teil zu reden. Dass Jesus der einzige Weg ist. Darüber zu reden, dass Jesus selber als Gesandter zu uns gekommen ist, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Darüber zu reden, dass wir einen Jesus-mäßigen Gott haben. Dass wenn wir Jesus sehen, sehen, wie Gott ist. Aber ich möchte über den ersten Teil reden. Über den ersten Teil, der irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn wir es so lesen. Jesus redet hier von Wohnungen. Ist ihm vielleicht ein bisschen näher gewesen als uns, weil in seinem ersten Beruf war er ja Zimmermann gewesen. Zu dieser Zeit vielleicht nicht ganz nur Holz, weil so viel Holz haben sie nicht gehabt, vielleicht eher noch Steinmetz. Er war in all diesen Bauprojekten zu dieser Zeit involviert gewesen. Er ist umgezogen mit seinem Vater in seinem Geschäft, wo sie hatten, haben Paläste und Häuser und weiss nicht was alles gebaut. Und jetzt kommt er zu seinen Jüngern und sagt, ich gehe her und mache eine Wohnung für euch parat. Ja, was heisst das? Was sind das für Wohnungen? Also geht er jetzt quasi her und macht jetzt wieder seinen Zimmermannsjob einfach im Himmel und baut dort für uns ein Häuschen? Vielleicht. Der Paulus nimmt ja das Bild auf, nachher im Philipper 3,20, wo er sagt, wir haben das Himmelrecht im Himmel. Dort sind wir wirklich daheim und von dort erwarten wir auch, dass Jesus Christus zurückkommt. Vielleicht müssen wir uns aber so die Wohnung oder den Ort nicht in erster Linie physisch vorstellen. Vielleicht schon. Also ich glaube, dass Jesus auch sehr von gegenständlichen Sachen redet. Aber noch viel mehr ist die Frage, für was steht die Wohnung für uns? Für was steht für die Wohnung oder Haus? Nehmen wir uns schnell ein paar Momente. Für was steht die Wohnung für dich? Was sind so Worte, die dir in den Sinn kommen, wenn du an Wohnung denkst? Geborgenheit. Das Zuhause. Sein, wie ich bin. Sicherheit. Ich denke zuerst an Hypothek. Ich denke zuerst an Stromadapter, der so am Morgen, wo ich schon lange auswechseln sollte. Aber danke für eure Wortmeldungen. Wunderbar, ein Ort, wo ich sein darf, wenn ich bin. Ein Ort, wo ich ankommen kann. Ein Ort, wo ich Sicherheit bin. Ein Ort, wo ich selber sein darf. Vielleicht sogar ein Ort der Liebe. Ein Ort der Annahme. Ein Ort der Vergebung. Und Jesus sagt euch in dem Text, in Johannes 14, ich gehe her, um euch einen Platz vorzubereiten und komme wieder, um euch dort herzunehmen, wo der Platz ist. In eure Wohnung, an euren Ort, wo ihr euch daheim fühlen könnt, wo ihr ankommen könnt, wo ihr könnt Geborgenheit erleben könnt, wo ihr euch sicher fühlen könnt, wo ihr so sein könnt, wie ihr seid. Wie können wir das deuten, dass ich gehe her und komme wieder? Vielleicht können wir das unmittelbar deuten, dass Jesus hier von Kreuz und Auferstehung redet. Vielleicht ist das Unmittelbare, ich gehe weg, ich werde gefangen genommen, ich werde gefoltert, ich werde am Kreuz für euch sterben, aber ich werde wieder kommen, um euch den gleichen Platz am Tisch von meinem Vater anzubieten, den ich auch habe. Vielleicht können wir das deuten als die Einladung in die Beziehung von der Dreieinigkeit und mit dem Gott dürfen mittanzen und dürfen Leben teilen und dürfen Beziehung haben durch das Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus. Vielleicht können wir das unmittelbar deuten. Vielleicht können wir es aber auch ein bisschen später deuten. Man sagt dem in der Theologie eschatologisch. Dürfen noch Andrea fragen. Sie sollte jetzt nach dem Studium wissen, was das heißt. Die Lehre von der letzten Sachen, dort, wo sich die Zeiten erfüllen, wo Jesus sagt, ich werde gehen, auf Ufer, Christi Himmelfahrt bezogen, und ich werde wieder kommen, auf die Rückkehr von Jesus bezogen, im Sinn von der Erfüllung. Vielleicht bedeutet es aber beides. Vielleicht bedeutet es, dass wir jetzt schon eingeladen sind in die Beziehung mit Gott, wo wir Annahme, wo wir Geborgenheit, wo wir Liebe dürfen erleben, jetzt schon da und gleichzeitig in der Hoffnung, dass wir das irgendwann nicht werden haben in der Ewigkeit, wenn Jesus zurückkommt, wenn er sein Friedensreich hier auf dieser Erde aufrichtet. Für mich wäre die rein eschatologische Perspektive, wo wir das ganze Heil in die Ewigkeit verschieben, für mich wäre es zu wenig. Für mich wäre das zu wenig. Einfach für mich persönlich. Natürlich theologisch, aber auch für mich als Person in meiner Persönlichkeit. Ich will doch das jetzt schon erleben. Ich will doch jetzt schon erleben, dass ich in dieser Beziehung mit Gott die Geborgenheit, die Annahme erleben darf. Ich will doch das jetzt schon erleben. Und gleichzeitig ist mir bewusst, wenn ich sage, ich will das jetzt schon erleben, ist das nicht nur ein Zuspruch, sondern auch ein Anspruch. Es ist eine Verantwortung und eine Aufgabe. Nämlich, das nicht nur für mich in Anspruch zu nehmen, sondern auch immer wieder anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, das, was ich erleben darf, Einladung in die Heimat, in die Wohnung, in die Geborgenheit, in das, so darf ich vor Gott mir selber sein, auch anderen Menschen wieder anzubieten, dass sie das auch erleben dürfen. Ich glaube, dass das individuell zählt, für uns als Einzelne, aber ich glaube, dass es für uns als Kirche zählt. Als Kirche eine Wohnung zu sein, wo Gott leben kann und gleichzeitig Menschen erleben dürfen, dass sie willkommen sind, dass sie angenommen sind, dass sie geliebt sind, Dass ihnen vergeben wird. Dass sie sich selber sein dürfen. Dass sie Geborgenheit und Sicherheit finden. Dass sie das, was wir irgendeinmal haben können, wenn Jesus zurückkommt, schon da stückhaft, bruchstückhaft erleben dürfen. Wo niemand ausgeschlossen ist. Wo jeder willkommen ist. Mehr dazu noch ein bisschen später. Ich möchte noch schnell auf den Vers 1 kommen. Weil Jesus sagt da, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wenn wir jetzt das Gehen von Jesus und das Kommen jetzt einfach einmal unmittelbar deuten auf Kreuz und Auferstehung, machen diese Verse viel mehr Sinn. Dass Jesus sagt, hey, lass dich durch nichts erschüttern. Weil meine, das Kreuzesgeschehen und dass ihr Meister plötzlich gestorben ist und sie haben erwartet, dass der sie jetzt von diesen Römern befreit und jetzt ist der plötzlich gestorben und weg ist, hat ja bedeutet, alle ihre Hoffnungen, die sie hatten, sind zerplatzt. Wie der schöne Geburtstagsballon am Göffli. Bumm. Einfach weg. Ist jetzt alles nur warme Luft gewesen. Habe ich 3 Jahre von meinem Leben jetzt verschwendet. Bin ich vergebens von meinen Eltern weggelaufen, dem Jesus nach. Die Jünger haben unmittelbar in dem Moment ihre Heimat verloren. Die haben unmittelbar dort ihre Sicherheit verloren. Die haben unmittelbar das, was sie sich daran festgehalten haben, für Hoffnung, für Zukunft, haben sie verloren. Und Jesus spricht auch in dem hinein, lass dich durch das nicht in deinem Glauben erschüttern, sondern vertrau auf Gott und vertrau auf mich. Und ich glaube, jeder von uns kennt so einen Moment und sonst wirst du es noch kennenlernen. Und das meine ich nicht jetzt als negative Prophetie. Aber gleich so Glaubenskrisen, die unser Leben uns Herausforderungen stellt, die uns erschüttert, die auch unseren Glauben in Frage stellt und wo es manchmal nichts anderes gibt, wo wir uns daran haben können als der Jesus. Vielleicht sogar, wo wir unsere Heimat verlieren. Manchmal, wo wir unsere Kirchenheimat verlieren, ja, das ist schon erlebt. Aber vielleicht auch unsere natürliche Heimat verlieren. Dort, wo wir uns geborgen und wohlfühlen. Und ich möchte euch heute Morgen von 2 Menschen erzählen, die ich hautnah jetzt miterlebt habe, was mit ihnen passiert ist. Und das sind jetzt Folien, die wir auf dem Livestream nicht werden einblenden, einfach weil sie zu heikel sind. Ich möchte euch von meinem Freund erzählen aus Eritrea, das ist der Mili. Ihr seht ihn hier auf dem Foto, ihr seht auch gerade, wer ich bin. Es sticht immer gerade ein bisschen raus. Es ist so ein bisschen aus der Tümmel raus entstanden, dass ich plötzlich zu Eritrea gelandet bin. An einem Pfingstwochenende, das wir hatten, war gerade so eine super Stimmung und der Geist hat gewirkt und wir sind gerade in der Anbetung und ich bin irgendwie so vor Jesus gestanden und habe gesagt, irgendwie Jesus, ich habe das Gefühl, du hast noch etwas, was ist es? Und dann höre ich die innere Stimme, die sagt, geh auf Eritrea. Das ist ja die erste Reaktion an mich. Ich bin dann zu meinem Freund, der Eritreer ist, Tedros, und habe gesagt, du Tedros, musst mir schnell helfen. Er hat irgendetwas ganz Komisches gehört. Und dann sagt er, ja, das ist doch gut. Schau, wir können nicht gehen, aber du kannst gehen. Gang doch an meiner Stelle. Und so bin ich in Eritrea gelandet. Nur kurz, eine Woche. Aber er hat gleich tief auf mich Eindruck gemacht, was das bedeutet. Ich habe einen Untergrundkirche besucht mit 800 Leuten. Vor etwa 15 Jahren sind alle Pastoren von Freikirche auf einen Schlag ins Gefängnis gerührt worden. Also, Murn, Joni, Martial, Boris, Ed, all die Pastoren hier zu Aarau, mal schnell weg. Das tut etwas mit der Kirche. Nachher auch die ständige Angst, könnte ich der Nächste sein? Ich war seit 15 Jahren der Erste, der sie überhaupt von außen besucht hat. Es war abenteuerlich, wie sie mich in die Veranstaltungen eingeschliessen haben. Ja, gang in diese Strasse, gang nach links, dann siehst du ein rotes Auto, gang dort vorbei, ins grüne Auto, steig ein, der fährt ein bisschen um, dann steig aus, gang in das Auto. Und so bin ich in die Versammlungen reingekommen. Und ich habe eine lebendige Kirche erlebt. Eine lebendige Kirche. Und das stellt schon die Frage an mich. Wie viel darf der Glaube mir kosten? Wäre ich bereit? Was würde das mit meinem Glauben machen? Wie würde es mich erschüttern? Ein Jahr später Der Mili hier ganz rechts ist verwünscht worden. Ist im Gefängnis. Ist verschollen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Wir wissen nicht, wo er ist. Der Emma, der zweite von rechts, der zweite von links, er konnte flüchten. Er ist der Hauptpastor. Seit einem Jahr auf der Flucht. Er musste seine Familie zurücklassen, weil es zu gefährlich wäre für seine Familie, ist im Moment von Wohnung zu Wohnung. Er hat seine Heimat verloren. Sein Zuhause verloren. Seine Sicherheit verloren. Was ist ihm geblieben? Jesus. Ich möchte euch von den Nargis und dem Kasim erzählen. Ich habe den Kasim vor etwa 5 Jahren kennengelernt in Kabul, in Afghanistan. Wir haben dort ein Training gemacht für Christen von der Untergrundkirche. Der das gestartet hat, ist ein Amerikaner, 67, ist mit seiner Frau, mit seinen Kindern direkt dort gelebt, hat alles aufgegeben. Und er hat gesagt, Boris, wir haben Erweckung. Weil da kostet der Glauben etwas. Er hat mir immer wieder erzählt von den Wundergeschichten. Wie Afghanen träumen, wie sie Jesus drin erleben. Wie plötzlich Jesus ihnen erscheint und wie der Glaube weitergeht und weitergeht und weitergeht. Ich kann nicht sagen, wie gross das die Unterkirche ist. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es im Moment für sie recht schwierig ist. Einige von ihnen haben sich nachher bei mir gemeldet in den letzten Wochen, da wo die Taliban jetzt Kontrollen übernommen haben. In der Zeit, wo wir da waren, haben wir wirklich crazy Sachen erlebt. Wir haben Wunder erlebt. Wir sind auf die Strasse evangelisieren. Wir haben Leute eingeladen, Jesus kennenzulernen. Wir haben auf der Strasse selber Wunder erlebt. Das ist möglich. In einem Land wie Afghanistan. Es ist nicht ganz ungefährlich, aber es ist möglich. Aber was tut es mit ihnen? Die beiden, der Mann siehst du hier rechts, sind geflüchtet. Die Taliban haben ihre Wohnung durchsucht und eine Bibel gefunden. Die Nachbarn haben sie informiert und gesagt, hey, kommt nicht zurück, es ist zu gefährlich. Ich finde das eine schwierige Entscheidung, bleiben oder gehen. Sie sind jetzt hauptsächlich gegangen, weil sie Kinder haben, ungefähr in meinem Alter, ein Mädchen, 2 Buben. Sie haben gesagt, wir können es nicht riskieren. Sie haben gesagt, hey Boris, betet, helft mit. Unser Ziel ist Pakistan. Gefährlich. Sie haben 3-mal probiert, auf Pakistan zu kommen. Jedes Mal hat die pakistanische Armee auf sie geschossen. Und sie haben es nicht geschafft. Am Freitag habe ich ein WhatsApp von ihnen bekommen, sie seien jetzt in Pakistan in Sicherheit. Sie haben ihre Heimat verloren. Wie viel darf uns der Glaube kosten? Und wie viel haben wir selber die Sicherheit, dass wir in all unseren Herausforderungen bei Jesus daheim sind? Und die Frage, die sich schon stellt, und ich weiss, es ist schlussendlich eine hypothetische Frage, aber was würde ich machen? Wie würde ich mit dem umgehen? Und was hat jetzt das schlussendlich mit mehr mit dir, mit uns zu tun? Gute Frage. Danke vielmals. Es hat sehr viel mit uns zu tun. Weil einige von diesen Menschen, die flüchten, vielleicht nicht nur wegen ihrem Glauben, aber auch wegen ihrem Glauben, landen in der Schweiz. Und gerade da stellt sich für uns als Kirche die Frage, sind wir bereit, Heimat zu bieten? Sind wir bereit, eine Wohnung zu bieten für Menschen, die ihre Wohnung verloren haben? Sind wir bereit, unsere Herzen aufzutun für Menschen, die ganz anders sind? Manchmal denke ich, in ein Flugzeug zu steigen, in ein anderes Land zu gehen und Grenzen zu überwinden, äußerlich, ist ja wahnsinnig einfach. Aber wie sieht es aus mit meinen innerlichen Grenzen? Meine Abneigung gegenüber Frauen mit einem Kopftuch. Meine Abneigung gegenüber einem jungen Mann mit dunkler Haut. Meine Abneigung gegenüber einem älteren Mann mit einem Turban. Meine Angst vor einem Fremden, weil ich es nicht kenne. Die Befürchtung, die da ist, da will mir irgendjemand etwas wegnehmen. Wie sieht es mit diesen Grenzen aus, die uns daran hindern, unsere Herzen aufzutun, gerade auch in unseren Kirchen, und sagen, wie können wir Heimat bieten und Wohnung bieten für die, die ihre Heimat und ihre Wohnung verloren haben? Natürlich für die Menschen, die Jesus schon kennen, aber auch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und vielleicht gerade durch das auch Jesus kennenlernen. Vor ein bisschen mehr als 10 Jahren hat eine kleine Gruppe von Eritreern bei uns angeklopft. Bei uns in der Kirche. Sie haben gesagt, weißt du, Boris, unsere Wohnung ist zu klein geworden. Und alle unsere Nachbarn regen sich darüber auf, wenn wir laut beten. Wir brauchen einen Ort, wo wir kommen und ein bisschen Kirche machen können. Ich habe gesagt, mein Herz ist so weit offen und unsere Räume stehen so weit offen unter einer Bedingung. Wir sind eine Kirche und nicht zwei. Mittlerweile ist das die Hälfte von unserer Kirche. Nicht, weil der Schweizer Teil geschrumpft wäre, sondern weil ihr Teil gewachsen ist. Es macht so viel aus, wenn wir Menschen können Heimat bieten können. Einen Ort bieten, wo sie sich wieder daheim fühlen können. Wo sie landen können, wo sie sich wohlfühlen können. Wo sie sich in Sicherheit fühlen. Manchmal braucht es nicht viel, aber es braucht gleich etwas. Mission ist nicht mehr im Ausland, Mission ist da. Mission ist nicht irgendwo dort. Mission ist da, am Sonntagmorgen in der Kirche und am Montagmorgen in deinem Quartier. Vor etwas mehr als 3 Jahren habe ich einen Mann aus dem Iran auf der Straße getroffen. Ich habe ihn schon ein bisschen gekannt, ein bisschen. Ich hatte schon Begegnungen mit ihm. Und ja, immer wenn ich ihn getroffen habe, hatte ich irgendwo innerlich den Eindruck gehabt, da ist etwas. Aber ich konnte es nicht so ganz fassen. Wir haben schon lange als Familie, als WG gelebt. Wir hatten immer wieder Jugendliche gehabt, die bei uns sind. Und eigentlich waren wir gerade so in einer Phase, meine Frau und ich mit unseren Kindern, wo wir gesagt haben, wir haben ein bisschen genug. Jetzt wollen wir nicht wieder jemanden aufnehmen. Aber in der Begegnung mit dem Mann aus dem Iran auf der Strasse, habe ich innerlich das Gefühl gehabt, lade ihn ein, dass er bei euch wohnen kommt. Das Gute war, meine Frau war gerade weg. Weil ich schon ein gewusst, eigentlich darf ich nicht. Aber was machst du mit dem? Wem gehöre ich jetzt mehr? Gott oder meiner Frau? Oder irgendeinem blöden Gedanken, den ich innerlich habe, oder meiner Frau? Wäre wahrscheinlich die akkurate Frage. Ich habe gesagt, hey, komm zu uns wohnen. Hat auf der Strasse gelebt. Hat keine Aufenthaltsbewilligung gehabt. Hat einen Ausreisebescheid gehabt. Ich habe dem Kind nachher gesagt, hey, los, wenn die Polizei an der Tür klopft, sagt nichts, weil es ist illegal. Du darfst jemandem in der Schweiz nicht Unterkunft bieten, wenn er einen illegalen Status hat. Ja, wem gehöre ich jetzt mehr? Dem innerlichen Gefühl, das ich habe, oder der Gesetzgebung? Ist ein schweres Abwägen. Ich will grundsätzlich nicht zu zivilem Widerstand aufrufen, aber bei dieser Frage ist es für mich klar. Kurz bevor meine Frau heimkam, hat er ihm schon gesagt, wir müssen noch einmal frisch schauen. Er hat das ganze Haus geputzt. Er hat alles parat gemacht. Er hat meine Haut gerettet. Und er hat ein bisschen mehr als 2 Jahre bei uns gewohnt. Von einem illegalen Aufenthalt. Hat er einen Aufenthalt bekommen? Hat eine Arbeitsstelle? Hat eine Aufenthaltsbewilligung? Hat seine langjährige Verlobte können in die Schweiz holen, hat geheiratet und erwartet jetzt sein erstes Kind. Ein Mensch, der keine Zukunft hatte, keinen Namen hatte, keine Hoffnung hatte, hat Hoffnung bekommen. Wieso? Weil er einen Ort erlebt hat, wo ihm einfach ein Zuhause bietet. In den letzten 2 Jahren bin ich nicht viel unterwegs gewesen. Ich würde gerne wieder ein bisschen gehen. Mir zieht es. Ich würde gerne auf Eritrea. Wir sind am Schauen, ob wir ins Tigray-Gebiet kommen, dort, wo es gerade kriegen im Moment. Weil ich weiss, gerade nach so Zeiten brauchen die Menschen besonders Zuspruch, Hoffnung, Heimat. Ich würde gerne mit meinen Freunden in Zentralasien wieder zusammen sein. Und ich weiss, wenn ich so erzähle, sagt der eine oder andere wahrscheinlich, das ist nichts für mich. Das will ich nicht. Und das verstehe ich. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben immer Gelegenheit zu beten, wir haben immer Gelegenheit, auch finanziell zu unterstützen. Das ist super, da bin ich happy. Aber ich möchte dich herausfordern, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und sagen, Mission ist da. Und die einfachste Art, Mission zu leben, ist Gastfreundschaft. Der Paulus schreibt im Römer 12, Vers 13, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Es fängt an bei uns selber, bei den Gläubigen, die eine Notlage haben, die sollen wir heranschauen und unterstützen, bei den verfolgten Christen oder untereinander. Dass wir einander in der Not nicht allein lassen, aber dann geht es noch einen Schritt weiter und sagt, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und es wäre zu einfach, wenn wir als Kirche sagen, das gilt nur unter uns. Also dann hätten wir den barmherzigen Samariter falsch verstanden. Dann hätten wir Jesus falsch verstanden, wenn er sagt, der Nächste ist der, der unmittelbar vor der Tür steht. Ob Christ oder nicht Christ, spielt keine Rolle. Ob Kopftuch oder nicht, ob schwarz oder weiß. Dann hätten wir Jesus wirklich falsch verstanden, wenn wir sagen, wir sollen nur gastfreundlich sein zu denen, die zu uns gehören. Nein, im Gegenteil. Gerade zu denen, die anders sind. Gerade dort, wo wir es nötig haben, dass Jesus unseren Herzen schafft, um unsere eigene Enge aufzuweiten, um unsere inneren Grenzen zu überwinden. Gerade dort sollen wir gastfreundlich sein. Willkommen heissen, ihnen ein Zuhause geben. Ein Ort, wo sie sich angenommen und sicher fühlen. Ein Ort, wo sie Heimat fühlen, auch gerade mit der Perspektive, dass sie vielleicht auch die Heimat in Jesus finden. Dass sie selber die Einladung von Jesus hören, wo er sagt, hey, ich bin für dich hergegangen und ich bin wieder gekommen. Und die Einladung gilt auch für dich. Und die Hoffnung für sich bekommen, dass das, was sie hier erleben, an Heimat, nur temporär und eingeschränkt ist, aber dass es schlussendlich eine Heimat gibt, wo uns allen eine Einladung offen steht. Schau, die Mission kann so einfach sein. Es ist zuerst einmal einfach ein offenes Herz zu haben. Ein offenes Herz zu haben und uns selber immer wieder zu berühren von dieser Gnade von Gott. Und diese Gnade als offenes Herz anderen Menschen weiterzugeben. Mission kann so einfach sein. Du darfst gerne auf die nächste Folie noch eins weiter. Das wäre das offene Herz. Mission kann so einfach sein und das wäre für mich das Zweite. Und das ist einfach, wenn wir anfangen, unsere Türen aufzutun. Ich meine, wir Schweizer sind so gut. Sogar wenn du auf dem Campingplatz in der Schweiz gehst, schauen, um einen Wohnwagen um, hat sicher beim Gärtli noch einen Gartenhaken. Er kann nur so klein sein, aber Hauptsache zu sagen, schau, da ist mein Gärtli, da trampst du nicht rein. Einfach einmal die Türen auftun, unseren Gartenhaken abreißen und sagen, hey, da ist jeder willkommen. Das Dritte, Mission kann so einfach sein. Offenes Herz, offene Türen, offene Kühlschrank. Hey, wir haben doch immer etwas in unserem Kühlschrank. Immer irgendwo noch Reste. Immer irgendwo noch eine Büchse, die wir auftun können, wenn jemand Hunger hat. Immer irgendwo einen Platz an unserem Tisch, wo wir Menschen einladen könnten. Und das Vierte, Mission kann so einfach sein, dass wir auch ein offenes Gästezimmer haben. Bei uns daheim. Es sollte eigentlich unsere christliche Pflicht sein, immer Wohnungen zu mieten, die noch ein Extrazimmer haben, damit wir Menschen aufnehmen können. Aber auch in unseren Kirchen Platz lassen für Menschen. Sie willkommen heissen. Gastfreundschaft pflegen. Mein Gebet für uns heute Morgen ist, dass wir immer wieder selber bei Jesus Heimat erleben. Und dass wir die Aufgabe ernst nehmen, anderen die Heimat zu ermöglichen. Jetzt so in den nächsten Minuten, wo wir auch Jesus einladen und den Heiligen Geist an uns wirken dürfen, habe ich zwei Sachen, die ich glaube, die Jesus besonders tun möchte. Wenn du heute am Morgen da bist und schon länger nicht mehr erlebt hast, dass bei Jesus kannst du daheim sein, dass die Einladung für dich gilt. Ich glaube, ich möchte den Geist Gottes heute am Morgen einfach neu berühren, dass du merkst, dass du bei Gott kannst daheim sein kannst. Weil der erste Ort der Mission für Gott sind nimmer wir selber. Dass er unsere Herzen berührt und unsere Herzen weit macht. Und das Zweite, was ich dafür bete, dass das Jesus heute Morgen tut, ist, wenn du merkst, dass da innere Widerstände sind, dass da innere Grenzen sind, dass Jesus das heute Morgen berühren kann. Dein Herz kann aufgehen. Und einfach ein Stückchen, ein Schrittchen gastfreundlicher kannst werden. Dass wir als Kirche gastfreundlicher werden können. Dass wir als Einzelpersonen, als Familien können gastfreundlicher werden. Und so laden wir dich ein, Geist Gottes, dass du heute Morgen wirkst, dass wir Heimat bei dir erleben, aber auch Grenzen können überwunden werden. Jesus, schaffe in uns ein offenes Herz, das die Türen auftut, den Kühlschrank auftut, das Gästezimmer auftut. Lass uns schon nur erkennen, wo innere Widerstände sind gegen Menschen, die aus anderen Nationen und Kulturen kommen, die uns daran hindern, ihnen diese Einladung auszusprechen. Im Haus von meinem Vater hat es viele Wohnungen. Im Haus von meinem Vater hat es für jeden Platz. Im Haus von meinem Vater gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Im Haus von meinem Vater ist jeder willkommen. Und eins von diesen Wohnungen, Jesus, ist die Kirche hier, ist Mino. Also ein Ort der Heimat. Ein Ort der Gastfreundschaft.